Ich möchte mit euch kurzen Blick werfen auf was, was mich, je mehr ich das beobachte, immer mehr frustriert mich das. Das ist die Situation, die geistliche Situation in unserem Land. Ja, je mehr ich das beobachte, desto mehr sehe ich, wow, was läuft da alles schief. Und im ersten Moment mag das den einen oder anderen ein bisschen so nach so einer Power-Lobpreiszeit wieder ein bisschen runterholen. Aber ich glaube, das ist notwendig und es tut uns gut, die Realität mit klaren Augen zu sehen. Die geistliche Situation in unserem Land ist, dass wir spüren, hey, alles das, was uns als Christen so wertvoll ist und wichtig ist, gerät Jahr für Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt immer mehr in den Hintergrund. Wir erleben, dass immer mehr Dinge, wo wir sagen, hey, absolut wichtig und für eine Gesellschaft sowas von wertvoll, sie verlieren an Wert. Es gibt immer weniger Leute, die irgendwo zu diesen Werten stehen. Ja, jede zweite Ehe scheitert. Wir haben einen Boom überall an Esoterik und Okkultismus. So, es geht so weit, dass sogar Fernsehsendungen, Okkultismus-Casting-Shows zur besten Sendezeit laufen. Ja, es gibt eine Aktion, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, früher war der Atheismus sowas, was sich leise im Hintergrund abgespielt hat. In den letzten Jahren werden sie immer offensiver und immer mehr in den Mittelpunkt drängend, haben sie vor einiger Zeit eine Aktion gestartet. Wir sehen mal schnell die erste Folie. Es gibt keinen Gott, ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Und der kleine Beisatz, weil man ist sich doch nicht so hundertprozentig sicher, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Das ist die Hintertür, die man sich auflässt. Und die sind dann mit solchen Bussen durchs Land gefahren, von Stadt zu Stadt. Schaut euch diese Busse mal an. Da stand es dann drauf. Es gibt keinen, und diesen kleinen Zusatz, Gott. Christen haben das schnell bemerkt und haben da auch eine Antwort drauf gefunden. Die sind diesen Bussen hinterhergefahren mit einem eigenen Bus und auf diesem Bus stand dann drauf, Samuel, nicht schlafen, kommt's noch? Wir warten. Okay, irgendwo ist eine Folie verschwunden, vielleicht findet er sie noch. Also vorhin hat es geklappt. Keine Chance? Ist da? Ach so, da ist es ja. Ich sehe es auf meinem Monitor nicht. Ihr seht es, ihr habt Glück. Okay, keine Sorge, es gibt Gott, also schönen Tag. Ja? Coole Gegenaktion, die sind da hinterher gelaufen. Aber wenn wir sehen, hey, das ist nur ein Funken, der manchmal so ein bisschen was wieder in Ordnung bringt. Ich will euch ein paar Sachen einfach mal so an den Kopf schmeißen. Internetpornografie, es ist unglaublich, was da abgeht. Wir haben ein Verhältnis von 1 zu 27 Filmen, die in Hollywood produziert werden. Auf einen gedrehten Hollywood-Film kommen 27 Pornofilme. Das muss dir mal geben. Unglaublich. Im Netz 20% aller Männer geben zu, dass sie während der Arbeit sogar Pornos gucken. 12% der Webseiten sind pornografisch. 25% aller Suchanfragen haben pornografische Inhalte. Gebt dir das mal. Wie heftig hat sich da was entwickelt? Prostitution in unserem Land, man ist sich nicht ganz sicher, wie viele Prostituierte hier arbeiten. Einige sagen 1 Million, es geht so von 200.000 bis 700.000, die seriösen Schätzungen. 1,2 Millionen Kunden täglich. Das ist unglaublich. Als ich die Zahlen gelesen habe, ja, das kann nicht sein, habe sie nochmal überprüft, aber die sind absolut seriös und untersucht und ich wollte es nicht glauben. Überall, Land auf, Land ab, redet man von Gender. Wir hatten neulich eine Veranstaltung hier, ja, wo das Bild von Mann und Frau und Ehe und Zusammenleben völlig auf den Kopf gedreht, umgedreht und ganz anders plötzlich dargestellt wird. Wenn du was dagegen machst, kriegst du richtig Schwierigkeiten. Es gibt welche, die dann wissenschaftliche Stellungnahmen dagegen geschrieben haben und die solche ja, einfach Vorlesungen halten. Und die kriegen regelmäßig auf Druck von verschiedenen Verbänden ihre Locations, wo sie so diese Vorträge halten, gekündigt. Man macht diesen Leuten, die irgendwelche Bürgerzentren oder sonstige öffentliche Räume irgendwie zur Verfügung stellen, Druck, sodass die die Genehmigung entziehen und diese Vorlesungen nicht gehalten werden können. Es ist unglaublich, was bei uns da abgeht. Und wir haben immer so das Gefühl, je mehr, zumindest geht es mir so, je mehr ich sowas höre, desto mehr ziehe ich mich irgendwie zurück. Desto mehr denke ich, oh Mann, was willst du da dagegen machen? Was willst du da noch tun? Guck mal, wie das alles finster wird. Das ist doch, ja. Und ich habe mich erinnert, ich war mal mit einer Schulklasse in Italien, in Pompeji. Und da haben wir uns mal diese Stadt, die von einem Vulkanausbruch damals ganz überrascht wurde, ja, uns angeguckt. Und da ist mir was aufgefallen. Da waren an den Türen von manchen Häusern solche kleine pornografische Darstellungen. Einfache Strichmännchen, und du hast gesehen, das hat irgendwie was mit Sex zu tun. Und als ich dann da gefragt habe, hey, was ist denn das? Hat der Führer uns erzählt, dass das Bordelle waren, und da stand dann dran, was du für welche Dienstleistung bezahlen musstest und was du dafür kriegst und so weiter. Vor 2000 Jahren gab es das schon, und schon damals, ja, haben sich die Christen damit konfrontiert gesehen, mit dieser ja, Richtung und mit dieser Orientierung. Und es gibt nichts Neues bei uns. All das, was wir sehen, war irgendwie in ähnlicher Weise schon mal da. Es ist nichts, was jetzt ganz plötzlich auftritt, sondern immer, es ist immer ein Zeichen gewesen für einen Umsturz, der irgendwann mal kam. Für eine Veränderung, eine Dekadenz, die auftrat, und wo dann geschichtlich du immer wieder gesehen hast, aha, jetzt passiert was. Jetzt kommt ein großer Bang und dann gab es einen großen Krieg oder eine Katastrophe oder irgendwas, was die gesamte Gesellschaft wieder aufgerüttelt hat und gezeigt hat, hey, Moment, so könnt ihr nicht leben. Ja, und ich glaube, das ist auch was unser Land braucht. So einen richtigen, wo man merkt, hey, nee, so geht's nicht weiter. So kann es nicht gehen. Ein Vorteil hat diese Situation für uns. Ich möchte es euch mal anhand von ein paar Folien demonstrieren. Guckt euch mal die erste Folie bitte an. Ja. Erkennt ihr was drauf? Du siehst einen kleinen weißen Punkt. Ja, die gute Augen haben, sehen diesen weißen Punkt. Und jetzt sehen wir, dass dieser weiße Punkt, der verändert sich nicht. Aber wenn wir die nächste Folie sehen und die nächste Folie und die nächste Folie und die letzte Folie, da sehen wir, je dunkler das wird, desto klarer wird dieser weiße Punkt sichtbar. Und das ist was, das bei all dem, jetzt habe ich mich ganz runtergeholt, das soll uns ganz deutlich vor Augen stehen. Je finsterer es irgendwo wird, desto heller scheint unser Licht. Desto klarer kann man erkennen, wo ist schwarz, wo ist weiß, desto deutlicher sieht man, hey, da gibt es noch eine Alternative. Wenn alles so schön christlich vor sich hin wabbelt, dann erkennst du manchmal den Unterschied nicht. Wir haben ganz tolle Nachbarn gegenüber, ein älteres Ehepaar, und die sind so super lieb, hilfsbereit. Wenn ich was brauche, sofort, klar, kein Problem und so weiter. Ja. Und es ist ganz schwer, ihnen irgendwie glaubensmäßig was weiterzugeben. Die leben so gut. Die leben so, wo du sagst, Mensch, vorbildlich. Die sind nett zu allen, die helfen, die kennen das ganze Wohngebiet bei Namen, die wissen, wann die Kinder Geburtstag haben. Unglaublich, ja. Und wenn du so ein helles Licht hast, da ist die Helligkeit gar nicht mehr richtig sichtbar. Aber wenn es dunkel ist, dann kommt das Licht Gottes richtig durch. Paulus hat es im Römerbrief, denke ich, total gut beschrieben. Und da sieht man, auch damals haben sich die Christen genauso gefühlt. In Römer 5, Vers 20, da heißt es, gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, wo wir sehen, es ist echt finster, es ist dunkel, es ist eigentlich all das, was wir für wichtig halten, kommt ins Hintertreffen. Da ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Überall da, wo die Sünde sich auswirkt, die Gnade ist noch größer. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Umgang und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also überall, wo es so richtig finster ist, wo es so richtig aussieht, als ob, oh, da geht es den Bach runter, da ist Gottes Gnade noch größer. Was für ein Zuspruch macht uns das Wort Gottes da. Und ich habe mir einen aus der Bibel rausgesucht, der das absolut verkörpert. Im Alten Testament, das ist mein absoluter Favorite, wenn ich also einen aus dem Alten Testament rausnehmen sollte, wo ich sage, der begeistert mich, dann wäre es der Daniel. Der Daniel, der begeistert mich total. Ein Prophet im Alten Testament, und er kommt genau in so eine Situation rein. In ein Land, in eine Gesellschaft, wo Okkultismus, sexuelle, alle möglichen Orientierungen, ja, Zauberei, Wahrsagerei, alles bis zum Exzess verankert war. Ja, er kommt nach Babylon und er kommt in so eine Umgebung und er geht da nicht freiwillig hin. Ja, es war damals so, dass die Juden haben mal wieder irgendwie angefangen, wieder nicht auf Gott zu hören, haben ihr eigenes Ding gedreht und wurden dann von Nebukadnezar erobert und wurden dann deportiert in ein anderes Land und mussten da als Sklaven dann ihr Dasein fristen. Ja. Die Bibel drückt es folgendermaßen aus: Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und jetzt wird auch gesagt, warum das alles passieren konnte. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Und ein Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie in sein Land, in das Haus seines Gottes. Und die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Hier steht also, hey, das war kein Zufall. Es war nicht so, dass das der Lauf der Geschichte irgendwie und dann hat sich das ereignet, sondern es war ganz klar, hey, Gott hat es zugelassen. Er gab die Juden in die Hand ihrer Feinde. Und das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache, dass wir wissen, all das, was passiert, es ist an Gott vorbeigegangen. Er hat erlaubt, dass das passiert. Und er hat ein Ziel auch mit all dem, was er erlaubt. Das werden wir nachher noch uns genauer anschauen. Also eine Katastrophe kommt nicht einfach so, sie überrollt nicht irgendwie jemand, sondern es steckt ein Ziel dahinter, es steckt etwas dahinter, und ich glaube, der Daniel, der konnte nichts dazu. Der konnte absolut nichts dazu, der war 12, 13 Jahre alt. Was konnte der dazu, dass seine Eltern oder Großeltern oder Verwandte, dass die Juden halt mal wieder gedacht haben, sie können es besser, sie brauchen Gott nicht, Gott kann ihnen gestohlen bleiben, sie machen lieber ihr eigenes Ding. Er litt unter diesen Fehlverhalten seines Volkes, und ich denke, so geht es uns manchmal auch. Ja? Was können wir, was kann ich da dazu, dass das der geistliche Zustand unseres Landes so ist? Manchmal geben wir uns selber so die Schuld, aber man müsste ja mehr und man, warum nicht und man sollte doch und so weiter. Ja. Aber Daniel konnte absolut nichts dazu. Und Leute, wenn man so mal der Trennung, meine Eltern haben sie mit 12 getrennt, ja, ich konnte nichts dazu, dass die sich trennen. Ich war daran nicht schuld, ich habe daran nichts gemacht, die haben es gemacht. Ja. Kamen nicht mehr klar miteinander und ich musste irgendwie unter diesem Zustand klarkommen. Und ein Stück weit auch leiden als Unschuldiger. Und so ist vieles, was uns trifft, was unser Land trifft, trifft uns genauso, obwohl wir vielleicht gar keinen Anteil dran haben. Aber wir leiden da einfach mit. Aber die Probleme und Katastrophen, sie sind absolut immer ein Beginn der Wunder und Pläne Gottes. Auch wenn es noch so finster aussieht und so dunkel ist, es ist immer der Zeitpunkt, wo Gott irgendwas vorhat. Wenn es bei dir im Leben momentan ganz schwierig aussieht, sei sicher, Gott hat irgendwas vor. Und das, was jetzt passiert, ist nicht der Endzustand, sondern es ist der Anfang von Plänen und Wirken und Wundern Gottes, die er im Hinterkopf schon hat und die kommen werden. Keine Finsternis hält ewig an. Es ist immer irgendwo am Ende Licht am Tunnel. Ja, du musst nur diese Zeit der Finsternis auch aushalten. Im Glauben aushalten und festhalten an der Hand Gottes. Er hat immer was vor. Bei Daniel war das so, dass er, der Nebukadnezar, das war ein Cleverer. Der hat sich gedacht, Moment, jetzt habe ich die Juden hier. Ich hole mir mal die Besten, die Elite, die hole ich mir. Und die werde ich dann mir schulisch zubereiten und die werden dann an meinem Hof dienen. Und da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie erinnert mich das an was. Das ist doch die Diskussion, die momentan bei uns im Land gerade abgeht. Ja? Flüchtlinge kommen von überall her und man hört von den Politikern, ja, wir brauchen die. Die müssen wir in unser System integrieren und dann haben wir ja auch was davon. Also auch nichts Neues. Schon damals haben die führenden Politiker hier der Nebukadnezar gesagt, hey, die Juden sind da, wir haben sie erobert. Bisschen andere Situation wie heute, aber ja, wir bringen denen was bei und dann haben wir nachher auch was von ihnen. Er hat ein paar wichtige Kriterien angelegt, also es sollten irgendwie adlige Familien sein, sie sollen talentiert sein mit Bildung, körperlicher Schönheit und einer gewissen Intelligenz. Und der Daniel war damals ungefähr 13 Jahre alt, als er dahin kam. Und er wurde auserwählt und gesagt, hey, das ist ein Cleverer, der kommt hier in unsere Erziehungsschule. Und dann haben sie was gemacht, nämlich sie haben zuerst mal die Namen verändert. All diese Namen hatten nämlich eine kleine Endung drin, die an den Gott der Juden erinnert hat. Ja? Daniel, das El, das hat, das ist so eine göttliche Formel. Ja? Ein anderer, wo habe ich die Namen? Sind sie? Moment, gib mir eine Sekunde. Ich habe sie immer aufgeschrieben. Na, jetzt, wo ich sie brauche, finde ich sie nicht. Auf jeden Fall, da war noch ein Name mit Achaja hinten, mit Ja. Das war die Endung von Yahweh. Ja? Und die hatten im Namen immer diese göttliche Kurzformel drin. Und die Namen wurden verändert, sodass diese göttliche Formel nicht mehr erkennbar war. Ja? Und heute auch versucht man irgendwie sich ein gewisser Druck aufzubauen, sodass das, für was wir stehen, irgendwo nicht mehr erkennbar ist. Ja, dass das in den Hintergrund kommt und der Daniel, der hat damals was dagegen gemacht. Ich war gestern mit Daniel und Marcel bei einem Treffen von der AWO und die machen so Flüchtlingsarbeit. Und wir überlegen gerade, hey, als Gemeinde, wie können wir in dieser ganzen Situation irgendwie eine Hilfe sein? Wie können wir diesen Leuten, wo ganz viele Brüder und Schwestern, gläubige Leute dabei sind, gerade aus Syrien und so weiter, ja, die werden vertrieben dort von dem IS und flüchten, kommen hierher. Und wie können wir da irgendwie eine Hilfestellung geben? Und das war interessant zu sehen, dass das völlig unbürokratisch dort abläuft. Man macht sich so viel Gedanken, was macht man denn da? Die sagen, kommt einfach her, macht ein Angebot, spielt Fußball mit ihnen, nimmt sie mit und verbringt ein paar schöne Stunden mit ihnen. Habe ich gedacht, Mensch, so einfach kann es sein. Muss gar kein großes Wahnsinnsprogramm ausarbeiten, das von Deutsch durchstrukturiert, von A bis Z, sondern geh hin, mach was mit ihnen, mach einen Nähkurs mit ihnen, geh Fußball spielen mit ihnen, lad sie ein auf einen Spaziergang und dann hast du ihnen was Gutes getan. Und das ist was uns jetzt in nächster Zeit, denke ich, immer wieder auch beschäftigen wird. Wie können wir mit dieser Situation irgendwie klarkommen? Wie können wir da ein Segen sein für diese Leute? Okay, dieser Daniel, der hat gemerkt, hey, ich darf jetzt in dieser Situation nicht alles mitmachen. Und er hat, die mussten immer diesen Wein und das Essen vorkosten und es wurde dann geopfert, irgendwie den Götzen. Und er hat gemerkt, da kann ich nicht mitmachen. Als Jude kann ich da nicht mitmachen, das ist was mir nicht erlaubt ist. Und er hat es clever angestellt, muss man sagen. Er hat mit seinem direkten Vorgesetzten gesagt, du, ich kann das nicht, das ist glaubensmäßig für mich nicht drin. Pass mal auf, wir machen einen Deal zusammen. Wir machen mal einen kleinen Test, weil der Vorgesetzte hat gesagt, nee, du, ich habe von ganz oben den Befehl, du musst das essen, was es da gibt, und musst das, ja, geht nicht. Er hat gesagt, pass auf, wir machen einen kleinen Deal. 10 Tage Test. Ich esse nur Pflanzenkost und Wasser. Also das war der erste Veganer. Auch nichts Neues, was da gerade momentan so populär ist. Und dann guckst du mal, ob es mir hinterher nicht besser geht wie den anderen. Und vergleichst es einfach mal. Und oh Wunder, nach 10 Tagen schreibt die Bibel dann, und er sah besser aus wie die anderen, die sich normal von der Tafel des Königs ernährten. Also der Daniel hat ganz clever einen Deal ausgehandelt mit seinem Chef und hat ihm das auch gut erklärt, wer da mal nachlesen will, im Buch Daniel, Kapitel 1. Und der ist drauf eingegangen, steht auch noch dabei, er fand Gunst bei ihm, also da hat Gott auch irgendwie was gemacht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie clever. Manchmal sind wir Christen also so undiplomatisch oder so schlecht im Dinge erklären, ja. Wir sagen, ich habe schon erlebt, bei der Arbeit war eine gläubige Kollegin, ja, und die hat dann einfach ganz stur gesagt, nein, und das mache ich nicht, und hat aber nicht erklärt, warum sie das nicht macht. Ja. Und sofort war natürlich der Chef da und gesagt hat, nein, und sie machen das, und dann gab es Knatsch. Statt dass sie sagt, hey, erklärt, warum sie gewisse Dinge nicht so mitmachen will und kann, war einfach so, nein, mache ich nicht. Ohne dass irgendwie die anderen eine Chance haben. Und deswegen, hey, wenn es irgendwie auf der Arbeit schwierig wird und du gewisse Sachen nicht mitmachen kannst, einfach weil du merkst, hey, das ist mit meinem Glauben nicht vereinbar, dann überleg doch mal, wie du es erklärst, dass der andere die Chance hat, das auch zu verstehen. Ja, nicht einfach nur sagen, mach ich nicht und fertig, sondern erklär, sag, warum das für dich nicht drin ist. Was das für dich bedeutet, wenn du das machen müsstest. Und dann findet man vielleicht hier und da doch ein offenes Ohr, wenn Gott da seine Hilfe dazu gibt. Gut, dieser Test war erfolgreich und Daniel war unglaublich clever in einer Sache. Der konnte was und da war er von Gott begabt, er konnte Träume deuten. Der Nebukadnezar wachte nachts auf und war geschockt über einen Traum und konnte sich nicht erklären, hey, was ist da passiert? Hat seine ganzen Traumdeuter zusammengeholt, seine ganzen Wahrsager, und hat ihnen aber fieserweise nicht erklärt, was denn der Traum ist. Er hat gesagt, sagt ihr mir mal, was ich geträumt habe, und sagt mir auch bitte gleichzeitig, was das Ganze zu bedeuten hat. Natürlich, damit waren die Traumdeuter und Wahrsager hoffnungslos überfordert. Ja, die haben sich aufgeregt, oh, als König, sowas wie du, das hat noch keiner von uns verlangt, und wie soll man denn, und so weiter. Daniel war clever, der zog sich mit seinen Freunden zurück, er hat gebetet und Gott hat ihm sowohl den Traum als auch die Auslegung gezeigt. Und damit ging er zum König, hat gesagt, König, ich weiß was die anderen nicht wissen. Das war der Traum und das bedeutet der Traum. Der König war natürlich absolut baff. Und was hat er gemacht? Er hat den Daniel in eine ganz hohe Stellung als, wir würden heute sagen, Ministerpräsident gehoben. Ja? Und der Sklave Daniel, der aus der Eroberung raus dahin deportiert wurde, der Asylant, der Flüchtling, wurde plötzlich Ministerpräsident im damaligen größten Reich, Nebukadnezar. Unglaublich. Was für eine Karriere, wenn Gott da dahinter steht. Und das finde ich fantastisch. Was Gott mit jemandem machen kann, der auf seine Stimme hört, der drauf eingeht, der ein Herz für ihn hat, dann kann er ihn hineinsetzen, die größte Finsternis, und kann dort einen Unterschied machen und ein Licht leuchten lassen. Und dieser Daniel, er hat ein paar Sachen, wirklich berücksichtigt. Er hat also erstens ein Gehorsam gehabt, das zu tun, wovon er überzeugt war. Ja, da gab es also nicht heute so und morgen so, sondern der war sehr geradlinig. Er wusste, wo rechts und links ist. Und er hat das, von was er überzeugt war, wirklich auch durchgezogen. Er hat Freunde gehabt, die an seiner Seite waren. Und das wünsche ich jedem von uns. Hey, wenn du irgendwie allein durchs Leben laufen musst und du hast nicht Freunde, die mit dir beten und Freunde, die du in Schwierigkeiten und in der Not anrufen kannst, das tut mir echt leid. Er hat Leute gehabt, später ging es noch in den Feuerofen, da wurde es dann nochmal ein bisschen heftiger. Ja, es ging nicht alles immer, wow, super gut, sondern er hat späterhin nochmal richtig schwierige Zeiten auch gehabt. Und der Daniel hatte nur Freunde gehabt, sondern der Daniel war auch ein Beter. Ja, dreimal am Tag zog er sich zurück und er hat gebetet. Und diese drei Punkte, die wünsche ich uns. Ein Glauben, der geradlinig ist, der das macht, von was er überzeugt ist. Freunde, die an der Seite sind, die nicht allein gelassen werden, sondern ja, wo man gemeinsam betet und gemeinsam weitergeht. Und das letzte, ein Gebetsleben, was lebendig ist, wo Gott wirklich im Mittelpunkt ist. Das wünsche ich uns und jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte nachher eine Segnungszeit anbieten, wo das, was Jesus uns so zusagt, in einer dunklen Welt, dass wir das Licht sind. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt es zu einer kleinen, versprengten Schar im riesigen römischen Reich damals. Ein paar Leute. Was können die schon machen? Und die erste Christenheit mit diesen paar Tausend, die es dann irgendwie nach ein paar Wochen waren und ein paar Zehntausend nach ein paar Monaten, das hat sich rasant multipliziert und hat das gesamte damalige römische Reich auf den Kopf gestellt, sodass ein paar Jahrzehnte weiter die Kaiser ganz schön Schwierigkeiten hatten, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ihr seid das Licht der Welt. Da steht nicht, wenn ihr euch so richtig anstrengt, immer schön brav seid, ja, dann werdet ihr das vielleicht irgendwann mal sein. Je dunkler es drumherum ist, desto heller scheint dein Licht. Gott spricht hier, Jesus spricht hier, du bist das Licht der Welt. Du scheinst, du kannst gar nicht anders. Wenn er in deinem Boot ist, dann ist es so, dass du scheinst. Ich will euch eine kleine Demonstration vorführen. Manchmal geht es uns so, wir fühlen uns so wie so eine Mini-Kerze in so einem riesigen Umfeld. So ein kleines Ding. Ja? Und habe ich mir schon gedacht. Ich hatte zu Hause ein Feuerzeug. Das wollte auch nicht. Habe ich gedacht, ich mache es ganz sicher an dem Streichhölzer. Ja, Gott sei Dank. Okay. Ja, und wir kommen uns manchmal vor wie so ein ganz kleines Licht. Und brennen so vor uns hin. Und dann kommt der erste Sturm. Und aus. Weg. Und dann gehst du wieder her, musst es wieder dich zusammenreißen, dich irgendwie mühsam wieder anzünden, zündest es wieder an. Das nächste Problem, der nächste Sturm kommt und das Ding geht wieder aus. So ist es manchmal. Und wenn man ohne Gott lebt, ist es auch eine geistliche Realität, dass mit unserer eigenen Kraft ist es ganz schwer, durch das Leben zu kommen. Wenn wir angewiesen sind auf das, was wir können, auf die Kraft, die wir haben, dann pustet uns das Leben diese Lampe immer wieder aus. Und du landest unwillkürlich wieder irgendwo in dem Finstern und musst dich wieder zusammenreißen und gucken, wie kriegst du das Lebenslicht wieder angepustet, wie kriegst du wieder ein bisschen Hoffnung zusammengekratzt. Und es gibt aber noch eine Alternative, die sieht genauso aus, ja, fast identisch. Die eine ist ein bisschen dicker, die andere ein bisschen dünner. Aber es gibt einen ganz winzigen Unterschied. Na, das mal aufs erste Mal. Ja, die gleiche Kerze sieht genauso aus, der gleiche Mensch. Aber irgendwie hat dieser Mensch was, was der andere nicht gehabt hat. Ja? Bei dem anderen war das so, Problem kommt, zieht einem irgendwie die Füße weg, das Ding geht aus und ja, du stehst wieder da im Dunkeln. Bei diesem hier, der hat was in sich, was, wenn dasselbe Problem kommt, ihn irgendwie wieder zum Leuchten bringt. Irgendwie ist hier was drin und das hier ist der, der sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn der in dem Leben drin ist, wenn er reingekommen ist durch eine Entscheidung mit ihm zu leben, dann sieht die Welt anders aus. Dann sind wir nicht mehr hin und her geworfen von den Problemen und Nöten, sondern dann ist eine Kraft in uns, die uns hilft zu überwinden. Seid ihr ganz gespannt und ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, wenn dann die Schwierigkeiten und Probleme kommen und uns probieren, das Licht auszuboosten, dann geht es aus im ersten Moment. Im zweiten Moment auch. Und im dritten auch. Aber ja. Es sieht echt so aus, als ob das genauso wäre wie bei all den anderen auch. Du liegst auch da, fühlst dich überhaupt nicht gut, du meinst, es ist alles über dir zusammengebrochen. Ja? Und dann kommt irgendwo Gottes Kraft wieder her. Es kommt wieder irgendwo ein Licht, ein Hoffnungsschimmer und er packt wieder zu, er gibt innerlich eine Kraft und er lässt uns wieder neues Licht in uns aufflammen. Und das ist der große Unterschied zwischen Menschen, die auf eigene Faust, ohne Gott, ohne Glauben irgendwie unterwegs sind und die Schwierigkeiten kommen. Und da geht eben nichts mehr. Da musst du gucken, wie kriege ich das wieder irgendwie allein auf die Reihe. Aber sobald Gott irgendwie mit drin ist, dann kommt auch in den dunklen Zeiten immer wieder ein Licht. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber es kommt. Es ist da, es kommt, es geht wieder an.